Servus und herzlich willkommen zurück in den Gadgetfunk-Studios. Wir sind uns selbst nicht genau im Klaren drüber, ob das jetzt Folge 158 des Gadgetfunk sein wird oder Folge 3 unserer Spezialsendereihe Lokale Helden. Und da merkt ihr schon, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Wir haben es in einer der vorigen Folgen schon angekündigt. Wir sind heute zu dritt und wir sind zusammengekommen, um ein ganz spezielles Thema zu besprechen. Und zwar geht es um, ja, wie immer bei Lokale Helden, Helden im Alltag. Wir haben uns jetzt das Thema Sportvereine mit besonderem Blick auf Fußballvereine außerhalb des Profitums ausgesucht. Und zuerst mal möchte ich natürlich wie immer den Heiko hier neben mir begrüßen.
Einen wunderschönen guten Abend, Carsten.
Ja, und Heiko, was machen wir jetzt? Hier hockt dann noch jemand.
Ja, jetzt müssen wir unseren Surprise-Gast mal vorstellen, würde ich sagen. Und wir haben auch an der Stelle kurze Premiere, bevor wir zur Vorstellung kommen. Denn wir sitzen das erste Mal zu dritt wirklich real zusammennehmen auf, was ziemlich cool ist.
Jetzt hat es Potenzial, richtig cool zu werden. Leute, ich sage euch, die letzte Dreiviertelstunde war so überschaubar, aber zum Glück läuft der Fußball ohne Ton parallel im Fernsehen. Und wir haben auch, während Heiko geschwitzt und Kabel geschrubbt und gefeilt hat, haben wir die Zeit auch so ganz gut rumbekommen. Aber Heiko, jetzt erzähl doch mal, wer ist denn das da zu meiner Linken?
Ja, wir begrüßen den Robert heute bei uns. Schönen guten Abend, Robert.
Hallo und Servus, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich wirklich, hier da sein zu dürfen. Spannendes Thema. Zwei coole Typen haben sich da echt was vorgenommen, haben da ein Thema jetzt aufgemacht. Haben mich gefragt und jetzt denke ich mir, okay Jungs, wenn ihr dann schon dieses Thema angehen wollt, ja, finde ich ziemlich spannend, freue ich mich drauf.
Ja, Robert, wir kennen niemanden, der so nah dran am Amateurvereinsleben inklusive Funktion ist, / war, als dich, von daher prädestiniert dabei zu sein und umso schöner, dass du uns ein bisschen was berichtest aus der schönen Vereinswelt des Amateurfußballs.
Ja, cool, ich freue mich drauf. Wird ein sicher spannender Abend.
Vielleicht ziehen wir das ganze Bild noch groß. Zu unserer jetzigen Situation, wir hocken alle bei mir in Eichstätt in den neu um- und aufgebauten Gadgetfunkstudios. Und nachdem wir morgen das Spiel des Bayernliga Nord-Spitzenreiters VfB Eichstätt gegen VfB Würzburg live im Stadion zu dritt gucken werden, haben wir gedacht, wo wir es doch schon mal den Weg zusammengefunden haben, packen wir da so eine spannende Folge drauf, weil das ein Thema ist, das uns eigentlich alle schon immer interessiert. Und ich kann aus eigener Historie erzählen, hat ja bestimmt jeder mitbekommen, der uns regelmäßig hört. Irgendwie, seit ich hier bin und regelmäßig die Fußballer aus Eichstätt anguckt, habe ich schon ein bisschen mein Herz verloren an den, wenn man nacherklären, ist das überhaupt noch Amateurfußball oder nicht? Robert grinst schon. Aber die Zeit nehmen wir uns. Robert, ist kurz zu dir. Du warst Spieler, du warst Trainer, bis vor zwei Wochen, hast du vorhin erzählt.
Zwei Monate.
Gib uns mal einen Blick, was für Ligen hast du gespielt, welche Positionen, welche Ligen hast du trainiert, Jugend, Herren, Kreisklasse A bis Bezirksliga hoch oder?
Das sind viele Fragen.
Ja.
Okay, dann fasse ich es mal kurz zusammen, so eine Vita aus dem Fußballerleben. Also ich bin jetzt 52 und ich spiele.
Passiert den Besten.
Und Fußball hat mich gepackt, seitdem ich, glaube ich, 4 war. Gespielt habe ich die höchste Liga in Bayern, ist das die Bezirksliga gewesen. Und ich bin gelernter Verteidiger, also ich bin gelernter Manndecker. Und danach wurde ich dann umgeschult auf Innenverteidiger. Und Kreisklasse ist dann so mein Platz gewesen in den letzten Jahren. Man muss aber unterscheiden, es gibt schon einen Unterschied. Also in Bayern ist Kreisklasse nicht wie in Nordrhein-Westfalen die unterste Klasse, sondern in Bayern gibt es noch die C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse, Kreisklasse.
Hebt ihr das auf? Das ist ein eigener.
Genau. Als Fußball, ja, Volldepp möchte ich mal fast sagen, was diese Ligen angeht, da tun sich einige Fragen auf, was diese unterschiedlichen Landesriegen angeht, etc. Von daher würde ich das gerne in einer gesonderten Exkursion deinerseits nochmal ansprechen wollen.
Okay, dann fassen wir es so zusammen. Meine letzte Station war Trainer von einem B-Klassisten, aber 10 Jahre habe ich Kreisklasse trainiert. Ich war bei 3 Vereinen, jeweils im Schnitt 4 Jahre. Und dort habe ich die Kreisklasse-Mannschaft trainiert, Kreisklasse-Herrenmannschaft, das ist so ab 18, respektive 19, weil es gibt auch 18-Jährige, die noch in der A-Jugend spielen können, aber ab 19. Und dann habe ich so einen Altersdurchschnitt gehabt, je nachdem vom Verein, von 27, 28.
Also ist das quasi das, was bei uns landläufig als erste Mannschaft bezeichnet
wird? Ja, genau richtig.
Okay.
Ja, genau richtig. Und die letzte Station war aus der Not heraus, der Verein hat für die zweite Herrenmannschaft, die in der B-Klasse agiert hat, hat dann einen Trainer gesucht und dem habe ich mich dann auch noch angenommen gehabt die letzten 2 Jahre. Aber Kreisklasse, Kreisliga war so mein Niveau, wo ich trainiert habe und gespielt habe ich auch Kreisklasse, eh und je dann.
Wenn wir jetzt dabei sind, die Frage würde ich dann doch gern stellen wollen, kannst du das in so und so vielte Liga einteilen?
Ja. Das ist also quasi die 4. Liga von unten. 12 Ligen gibt es in Bayern. Und das ist eigentlich schon so ein Niveau. Also
8. Liga von oben.
Ja, gezählt. Genau, richtig, genau. Okay. Das ist schon ein Niveau, wo man über Fußball, wo man sagen kann, okay, da geht's um Fußball. Also da sieht man, wie Fußball funktioniert. Alles, was unten drunter ist, ist so, da ist der Spaß im Vordergrund und alles, was ab Kreisklasse ist, da ist so eine gewisse Portion und prozentuale Ernsthaftigkeit noch mit dabei.
Aber wir reden hier wirklich von Herrenmannschaften im Ligabetrieb und nicht von Fun-Ligen oder Altherrenmannschaften, die sich wirklich mehr zur Gaudi.
Die gibt's auch. Das ist dann, also die Fun-Mannschaften, die nennt sich dann Royal Bavarian League als Beispiel. Das ist eine von mehreren Ligen. Das sind dann Firmen, die ihre Firmenmannschaften da anmelden. Das sind aber auch wirklich hochklassige Spieler, die einfach keinen Bock mehr haben auf Verein. Da kann es schon passieren, dass du mal gegen eine Royal Bavarian League spielst, wo in der Mannschaft dann auf einmal 6, 7 Landesligisten spielen oder Regionalligisten, die halt keine Lust mehr auf Verein haben und da einen aufzocken. Also da ist muss man schon aufpassen. Aber so was BFV, also der Bayerische Fußballverband, dann zur Verfügung stellt, das sind dann halt diese Vereins- und Amateurmannschaften. Das sind die, keine Seniorenmannschaften, die gibt es auch. Nein, das ist richtig, wo der Pfarrer am Sonntag dann mit der Mutti rauskommt und dann sich das Fußballspiel anschaut. Um 11 Uhr.
Alright. Vielleicht noch, bevor wir richtig in die Tiefe gehen, Robert, stell dir vor, ein Alien landet auf der Erde, fällt aus einem Raumschiff. Es ist zufällig auf einem Sportplatz, die Leute Fußball spielen, denkt sich, was ist das? Wie würdest du dem Alien erklären, was ist Fußball?
Ein Alien? Ja, cool. Okay, pass auf. Also, was ist Fußball? Fußball ist es, wenn 11 Männer oder auch 11 Frauen oder 11 Personen einer Mannschaft versuchen, den Ball von einer Seite auf die andere Seite zu bringen, um das einfach so geschmeidig und so clever, wie es nur irgendwie geht. Das ist, glaube ich, Fußball. Das ist in meinen Augen der beste Sport der Welt. Es ist aber auch das, wo du ganz klar sagen kannst, das ist wie so ein Dirigent, der dann 11 Fußballer gemeinsam als Team den Ball von A nach B rüberbringst. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Also zumindest denke ich das so.
Und das ist jetzt eigentlich aus Zuschauersicht. Warum will ich das spielen?
Da hast du schwitzt, du läufst, du hast Ausdauer.
Das kann ich hier auf meinem Spinningrad auch.
Und dann machst du das mit deinen Freunden. Du machst es mit deinen Freunden, du triffst dich regelmäßig. Ja. Du hast die eigene Clique, du hast 2 Cliquen im Leben. Ne? Du hast die eine Clique, mit denen du aufgewachsen bist, zum Teil auch mit den Fußballern. Und du hast die andere Clique, wo du nur Fußball triffst. Also du triffst dich halt 2-mal in der Woche ins Training und dann triffst du dich dann noch am Sonntag zum Spiel und dann auf blöd hast du noch so Mannschaftsabende, so 5, 6, 8 Mal im Jahr und triffst dich auch noch am Freitag oder am Samstagabend. Du hast halt einfach diese Gemeinschaft. Also ich glaube, diese Gemeinschaft, die ist unbezahlbar beim Fußball. Das ist es. Und es ist sportlich förderlich.
Okay, Okay, wie wichtig ist dir der Kampf? Mann gegen Mann beim Fußball?
Das ist eigentlich der Unterschied, ne? Das ist das, was es ausmacht.
Der, schon das ist, eben in der Mannschaft, im Mannschaftssport dann der direkte, weißt du, Kampf Mann gegen Mann.
Weißt du, wenn du dann als Innenverteidiger drin stehst in der Viererkette und du weißt, der Stürmer, den du vor dir hast, gegen den spielst du und du weißt halt einfach im Internet siehst du, dass er schon 16 Tore gemacht hat, dann willst du einfach versuchen, dass der gegen dich kein Tor macht und es geht nur Mann gegen Mann.
Okay, ja, das ist interessant. Was denkst du denn, was bedeutet denn Fußball so im Allgemeinen für die breite Masse?
Gemeinschaft, ne? Das ist das, was zusammenhält, nicht? Wenn du mal so guckst, jetzt haben wir 2024, wir sind im März, und wenn du dir dann mal so die letzten 10 Jahre anschaust, wie viele Fußballvereine zugemacht haben, dann geht da was kaputt. Und Fußballvereine sind das, was aber eigentlich so eine Gemeinschaft ausmacht. Du hast sie alle beieinander, du hältst es zusammen, du triffst dich.
Gilt das nicht für jeden Sportverein?
Aber Fußball ist der größte Breitensport schlechthin.
Der größte, kleinste gemeinsame Nenner.
Und Fußball ist das ist der beste Satz eigentlich, die schönste Nebensächlichkeit der Welt, weil es einfach verbindet.
Okay. Ja, wenn man sich die ich wollte schon sagen, die Stückzahlen anguckt, dann wissen wir
gar nicht.
Ah, Feierabend.
Heiko, heute kein Vertrieb mehr.
Ne? Die Mitgliederzahlen. Dann natürlich bildet, glaube ich, Fußball überall immer die größte Sparte in den Vereinen, wenn es gemischte Vereine sind.
Deutschland. DFB ist, glaube ich, der größte Sportverband der Welt.
Ja, korrekt, richtig.
Sieht man zwar nicht an seinem Vertreter der Nationalmannschaft, aber wir wollen ja nicht über Profifußball reden heute. Ganz im Gegenteil.
Naja, weit entfernt.
Es liegt ja auch, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Sache. Du hast eine sehr niedrigschwellige Einstiegsparameter. Du brauchst einen Ball, du brauchst ein paar Kickschuhe und dann kannst du losgehen, ne?
Mehr brauchst du nicht.
Im Gegensatz zum Reitsport.
Ja, da brauchst du den Gaul. Ja. Aber zum Kicken brauchst du einfach nur eine gesunde Lunge und ein bisschen Talent.
Das ist aber wirklich wahr. Im Vorgespräch haben wir das gar nicht angesprochen, aber ich komme ja so ein bisschen aus dem Baseball. Und da ist es natürlich anders. Da musst du dir dann einen Handschuh leihen, da musst du dir dann idealerweise, klar kannst du auch in Schlappen spielen, aber das machst du nicht gerne.
Mhm.
Die es wirklich ernst nehmen, haben ihren eigenen Schläger, weil sie nur mit dem richtig draufhauen können. Und wenn du im Angriff dann den verranzten Vereinshelm dir immer wieder aufsetzt, dann überlegst du dir ganz schnell, ob du den auch einen eigenen. Also stimmt schon, beim Fußball brauchst du eigentlich kannst du barfuß spielen, nicht?
Theoretisch ja. Wenn du auf den Malediven am Strand spielen willst, dann ist es perfekt, richtig. Aber du kannst es dann natürlich auch auf der Wiese, ist ja logisch. Aber du brauchst nicht viel. Du brauchst einfach nur die Fußballschuhe, du brauchst dein Herz, du brauchst den Bock dazu. Du musst es einfach, du musst diesen Sport lieben, du musst den Fußball verstehen erst einmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du Fußball spielst, weil dir deine Eltern gesagt haben, du sollst Fußball spielen.
Das machst du halt bis zu dem Punkt, wo du selbst entscheiden darfst.
Genau, und dann spielst du Geige. Ja, kann ja sein.
Fair enough.
Ja, absolut. Ja, genau, richtig.
Die Welt braucht auch Geiger. Im Fußball heißen sie dann Stehgeiger. Aber es stimmt, das ist ein super Aspekt. Auch soziales Gefüge, ne? Integration. Es kann eigentlich idealerweise sprichst du die Sprache, aber nicht notwendigerweise.
Welche meinst du?
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Ich hatte in meinem letzten Verein, ich habe es gezählt, 18 verschiedene Nationalitäten gezählt in der ersten und der zweiten Herrenmannschaft. 18. Und ich kann dir eins sagen, ich bin im ländlichen Gebiet, bin ich aufgewachsen im Süden von München, in der Nähe von Holzkirchen, und dort waren wir vielleicht 3 Nationalitäten. Jetzt kann man sagen...
Was, Münchner, Bayern und ein Österreicher? Oder,
oder der Hamburger.
Ja,
das aber das war auf eine andere Art und Weise schön. Aber wenn du mitten im Herzen von München dann agierst und dort auch Trainer und spielst, dann gibt es halt da keine Grenzen. Ne? Das ist, da ist es vollkommen egal, aus welchem Teil von dieser Erde du kommst, denn du partizipierst eigentlich mehr davon. Du bekommst ja einfach eine andere Spielerqualität.
Ja, ja.
Ich habe Spieler aus Venezuela 2. Die haben einen aufgespielt, wo sogar Trainer von der anderen Mannschaft, die zugeschaut haben, weil sie später ihr Spiel hatten, die haben dann gesagt, können wir mal die Telefonnummer haben von dem. Und die haben halt einfach bei uns angefangen, weil, und wir haben ihnen die Chance gegeben. Also da gibt es keine Grenzen. Migranten sind, waren wirklich immer ein brutales Reichtum oder brutaler Reichtum für uns.
Ja, ja, ich meine das auch Vielfalt und Menschen, Freundschaften, Menschen schätzen. Also beim Baseball bei uns war das, sorry, die Analogie wird häufiger kommen in der Aufnahme, aber es stimmt einfach. Bei uns war es ein bisschen anders, weil alles aus Lateinamerika hat da schon von Jugendjahren Baseball gespielt. Und wir Deutschen, ja, wenn einer mit 17 angefangen hat, war das eigentlich früh, aber es ist eine ganz andere Entwicklungsstufe beim
Baseball. Aber es,
entsprechend geil waren dann eben die Latinos immer, wenn sie aufgetaucht sind, mit teilweise Jugendauswahlmannschaften schon. Das war schon ein Unterschied. Cool. Das haben die uns aber halt leider auch immer wieder mal merken lassen. Ne?
Je nachdem, wie du erzogen und wie du trainiert worden bist.
Also. Ja, und wenn du halt als Star in so eine Deppaltruppe kommst, da schwillt dann die Brust schon. Aber darum geht's gar nicht. Aber Freizeitgestaltung, Sport, es ist aber nicht nur Fußball. Ich glaube, Sport ist ein super Integrationsding.
Brutaler, geiler Kit. Guter Klebstoff. Guter Klebstoff. Sport, Teamsport, Mannschaftssport ist ein sensationeller Klebstoff. Verbindet ungemein.
Tja, hält die Gesellschaft zusammen. Ja, und was ist wichtiger als dieses heutzutage, ne?
Oh, ich sag euch, die EM im eigenen Land, die wird so großartig.
Da graut mir so ein bisschen davor, muss ich echt sagen. Aber aus anderen Gründen.
Du meinst, weil dann eine Mannschaft mit nur Deutschen spielt?
Das könnte natürlich auch sein. Anderes Thema, anderes Thema.
Na, aber wobei, gib mir den kurzen Exkurs noch. Wir wollten nicht über Profisport reden, aber
wir wollten nicht über Profisport reden.
Wir wollten nicht über Profi.
Ja, genau.
Ich muss trinken, meine Zunge ist so. Aber guck dir die Nationalmannschaft an von vor ein paar Jahren, wenn dann Boateng neben einem Özil, neben einem Khedira und das ist halt die Gesellschaft.
Ja.
So schaut's aus.
Ja.
Da brauchst du nicht nur Müllers, Meyers und blonde, weiß ich nicht.
Ne? Das mit dem Müller war jetzt ein bisschen unfair.
Sag mal bloß nichts gegen den Müller, gell?
Ja, also eben wenn du jemand was
Schneider
vorwerfen kannst.
Der spielt wenigstens nicht mehr. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also da gab es Leute, die haben sich dran gestört und ich fand es gerade großartig, weil. Wenn ich da in München zu der Zeit auf die Straße geschaut habe, da hat es halt genauso ausgesehen.
Ja, so bunt ist die Republik, wie die Fußballmannschaft mal war, ne?
Ich hatte einen Trainer, ich war ja beim SC Bogenhausen, da habe ich mein Fußball begonnen. Und der hat damals zu mir gesagt, Mohi, das war damals mein Spitzname. Da hat gesagt, Mohi, eins musst du dir immer merken. Wenn du gelb pinkelst, braun kackst, rot blutest, bist du ein Mensch. Und es ist vollkommen egal, wo du herkommst, alle sind sie gut. Aber wehe, du baust Kacke. Dann bist du raus aus der Nummer.
Dann hört die Toleranz auf,
meinst du? Dann bist du raus, dann ist es egal, wo du herkommst, dann bist du dran. Das hat mich geprägt, das fand ich einfach sensationell geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, um dieses Thema irgendwie zu irgendwie rund zu machen, das, was gerade draußen passiert, das hilft genau dem Amateurfußball, und zwar ungemein. Denn das, was rechts so passiert, das hat Auswirkungen auf dem Fußballplatz, das hat Auswirkungen auf dem Amateurfußball. Denn wir sind eine Multikulti-Gesellschaft und man muss einfach mal so klar und deutlich es mal sagen, wenn wir nicht diese neuen Freunde aus der gesamten Welt bei uns in den Vereinen gehabt hätten, also jetzt, wo ich da stationiert war in den einigen, dann hätten wir Mannschaften zum Teil gar nicht überhaupt aufstellen können. Und man muss immer eines dazu sagen, wenn du eine erste Herrenmannschaft nicht hast als Fußballverein, bist du nichts wert.
Du meinst jetzt eine erste Herrenmannschaft in der entsprechenden Liga, die sportlich
es ist, was... Es ist eigentlich egal, in welcher Liga. Du brauchst eine akkurate erste Herrenmannschaft. Und es ist egal, ob du in der untersten Klasse in Bayern, in der C-Klasse anfängst, oder in der B oder in der Kreisliga oder in der Bezirksliga oder in der Landesliga, ist vollkommen egal. Aber du brauchst eine erste Herrenmannschaft, die klar für den Verein steht, die klar hinter dem Verein steht, auch hinter den Statuten, die für den Verein fightet, kämpft und ein Teil von dem Verein bist. Und wenn du dann jedes Spiel dein Bestes gibst, dann ist auch der Verein lebt davon, weil dann einfach die Zuschauer dann auch kommen. Und je mehr Zuschauer dann kommen und dich dann supporten, dann kommen auch logischerweise mehr gegnerische Zuschauer und das bringt wieder ein bisschen Geld hinein, die ganze Maschinerie läuft, das ganze Finanzielle läuft, das gesamte Verein läuft, das heißt also, du bist dann da. Also wenn du keine erste Herrenmannschaft hast, dann hast du eigentlich im Fußballsport echt versagt.
Ja, aber dann ohne erste Mannschaft, eben Herren oder Damen, Fokus liegt wahrscheinlich immer noch auf Herren, oder? Weil die Damen ziehen nach.
Damen ziehen massiv nach sogar. Da könnte ich auch einige Geschichten erzählen.
Ja, aber das ist ja die Daseinsberechtigung einer Fußballabteilung oder eines
Vereins. Nein, überhaupt nicht. Du hast da einfach ein neues Feld, was die Damen angeht.
Nee, ich meine, eine erste Mannschaft im Spielbetrieb zu haben, egal in welcher Liga.
Das ist eigentlich, also wenn du einen Fußballverein gründest, dann gründest du eine erste Herrenmannschaft und zwar ab 18.
Genau, mit der geht's los.
Mit der geht's los. Und dann, wenn das Ding irgendwann einmal funzt, nach 15 Jahren, dann kommt dann automatisch, aber dann kannst du mal anfangen mit Kindern.
Genau.
Weil du musst ja die begeistern, du musst ja eine Identität ja auch schaffen, ne? Und wenn du keine Identifikation mit dem Verein hast, kannst du auch diesen Verein nicht langlebig machen.
Ja, aber das ist eine Binse, hätte ich jetzt gesagt.
Ich war beim FC Dreistern 23 Jahre. FC Dreistern in München Trudering. Das ist auf der Bezirkssportanlage neben TSV Trudering und FC Stern. Das sind die drei größten Fußballvereine Münchens. Keine größeren. Die meisten Mitgliedszahlen, über 8000.
Und diese an der Selbener Straße, die?
Das ist der FC Bayern. Wir reden ja von Amateurfußball.
Du hast Fußballverein gesagt.
Fußballverein,
Haben wir vorhin nicht gesagt, wir kamen die Profis aus, Herr Kuhnert?
Ja. Hat er gesagt.
Ja gut, go ahead.
Und dort habe ich die Entwicklung gesehen. Ich war da echt in einigen Positionen auch vertreten. Und du hast dann wirklich ich habe in diesen 23 Jahren dann wirklich eine Entwicklung gesehen, wo ich von meinen Spielerfreunden, mit denen ich 10 Jahre Fußball gespielt habe, und die sind alle Eltern geworden, also Väter, und dann auf einmal siehst du dann seinen Sohn mit 10 Jahren, spielt dann auf einmal in der E-Jugend.
Du liest die Mannschaftsaufstellung durch, denkst du so, fuck, den Namen kenne ich.
Haseneder Kevin, Markus Resselhuber, die können schon Fußball kicken, dann guckst du bei denen zu.
Ja.
Und das Tolle ist, die Kids, wenn du Trainer bist von der ersten Herrenmannschaft und die sehen, dass der Trainer von der ersten Herrenmannschaft, vom eigenen Verein, bei dem Fußballspiel zuschaut, wo der 10-Jährige spielt, da gehen die mit so einer Brust raus, die sind da stolz wie Bolle.
Ich dachte, es funktioniert erst so ab 16, wenn mal ein Mädel Spielfeld ransteht und zuguckt.
Ich glaube, du hast zu viele Filme gesehen.
Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe ja nie Fußball im Verein gespielt, hatte aber natürlich viele Freunde, die gekickt haben, aber auch den einen oder anderen Schwarm oder das eine oder andere Mädel, für das man sich da in den jungen Jahren erwärmt hat, die aber lieber am Fußballplatz stand und den Kickern zugeguckt hat, ja, anstatt andere Dinge zu machen. Ja. Fußball zieht schon noch, glaube ich, bei den Dorfmädels, also nicht nur bei den Dorfmädels. Ja.
Auch bei den Stoderer.
Bei den Storderer.
Also der zeigt das schon, weil wenn du dann natürlich ein Moped hast mit 16 und kriegst da 80er und dann fängst du auf einmal an, dann ein Mädchen dann zu haben, die schaut dann zu, die bringt ihre Freundinnen mit.
Ja, das,
und
ja genau.
Dann
genau
das, dein Kumpel dann auch noch.
Dann laufen die alle schneller
auf
einmal.
Und dann bist du auf der Wiesn, dann ziehst du dich nach dem Duschen um, ziehst die Lederhose aus, weil du dann zusammen auf die Wiesn gehst mit der Fußballmannschaft. Ja, das ist dann der perfekte Fußball.
Aber das, ich sag mal, diese Umstände dann gemeinsam auf Festivitäten zu gehen oder was zu machen, ist ja, glaube ich, vereinsübergreifend.
Nee, kann ich so nicht sagen. Nee.
Ah, das hatten wir beim Baseball auch. Du, aber du hast mir hier eine super Brücke gebaut. Lass uns mal weitermachen. Weil
du hast den Heiko voll gecrackt, weißt du das?
Ja, dafür bin ich berühmt und beliebt. Du hast gesagt, perfekte Liga. Fiel mir gerade ein, Baller League, was hältst du denn davon?
Baller.
Das Ding, was jetzt jeden Samstag auf Sport 1 kommt. Hat das noch Montag, was mit Fußball zu tun? Montagabend.
Genau. Baller Kick.
Okay, war das nicht?
Baller League? Hast du gar nicht gekriegt?
Wie gesagt, ich bin 71er Jahrgang, okay? Man muss die neuesten Sachen und die neuesten Trends nicht alles wissen.
Vielleicht ist auch ganz gut. Ja. Wir uns da nicht hingegeben.
Soccer 5 kannst du mit mir reden.
Und ich nee, das ist so eine Kunstliga mit Ex-Profis und Amateurspielern, die gemeinsam in der Halle jeden Montagabend Teams bilden, die von Mats Hummels und Lukas Podolski und anderen.
Ah, das habe ich auf Sport 1 gesehen.
Genau.
Das habe ich auf Sport 1 gesehen, genau. Ja. Ja, das ist. Ja gut, hat ja mit Fußball ja nichts zu tun,
das,
oder?
Das ist Entertainment
das ist, und... Das ist Entertainment, ja. Das ist einfach nur...
Promotion.
Das ist einfach genau, das ist Promotion, eine, oder? Eine Abzweigung. Es ist eine Abzweigung von Fußball.
Sie benutzen den Sport, um...
Aber es hat doch mit Fußball ja nichts zu tun.
Das war meine Frage.
Nein, also für mich hat es kein... Nein, für mich hat ein Fußball... Fußball ist für mich 11 gegen 11.
Auf dem großen Feld?
Auf dem großen Feld. Okay. Und wenn es geht auf Rasen, wenn du Fußball spielst du auf dem Rasen.
Idealerweise riecht es nach Rasen, genau. Geht aber auch mit Asche drunter.
Nee, oh. Asche auf keinen Fall, weil Asche gibt's nicht mehr, bei uns in München auch nicht mehr. Es gibt nur noch Kunstrasen, es gibt den neuesten Kunstrasen ohne Granulat. Das ist ganz wichtig, ja, weil der Granulat, wenn du ja dementsprechend auf dem Kunstrasen vertreibst, der wird dann abgespült durch den Regenwasser und dann geht es in die Kanalisation und das ist dann ökologisch einfach totale Kacke.
Ist aber eine Seltenheit, kann ich dir hier aus der Region sagen.
München zum Beispiel ist es Game of the Part, weil dort ist das einfach überall, das wird überall gemacht. Okay. Und die Platzwarte sind auch daran gehalten, da dementsprechend kein Granulat einzusetzen.
Ne, überhaupt einen Kunstrasenplatz zu haben.
Finde ich super. Ist also ganz viele, ganz
Beispiel,
viele.
Ja, eben hier, eben im Altmühl, oberbayerischen Altmühltal, eben nicht.
Ja, ihr habt auch Wölfe hier.
Der VfB Eichstätt hat einen Kunstrasenplatz seit 2-3 Jahren. Ist tierisch stolz auf das Ding. Jetzt habe ich auch in der Vorbereitung mitbekommen, warum. Das Ding ist von sämtlichen Vereinen aus der Region ausgebucht.
Ja.
Weil jeder in Ermangelung eines eigenen Kunstrasenplatzes sich auf diesem Feld eingemietet
hat. Kannst du dir vorstellen, was ein Kunstrasen ungefähr kostet, wenn du den
platzierst? Mal verlegen.
Ja. Ungefähr 150.000. Um einen Grundplatz zu überhaupt zu arrangieren, also der ungefähr, Kunstplatz ist ja kleiner als der Haubi, also Hauptplatz, ist dann ungefähr so 50 Meter.
Ich rätsch da nur ganz cool, ganz ungern rein. Diese Thematik würde ich an einer anderen Stelle weiter besprechen. Ich weiß, aber man verfängt sich ja dann ganz gerne. Bei dem Thema roter Platz, mal abseits der Kosten, ja, oder Sandplatz, oder wie immer es heißt, ja, also Ascheplatz, ja. Asche. So wie ich ihn auch noch kenne von meinem.
Rote Erde.
Rote Erde, ja. Ich erinnere mich ganz dunkel dran, dass meine Schulfreunde früher extremst ihre Beine und Knie kaputt hatten und hat sich diese rote Asche oder die Asche einfach hart eingebrannt hat. Ja,
ja, du hast dann die Pizza bekommen am Oberschenkel.
Ja, genau.
Deswegen, die haben immer furchtbar deswegen spielt aufgesehen. Man immer mit langer Hose und die kurze Hose drüber.
Alright, guter Tipp. Also wenn ich nochmal meine Fußballkarriere starte, dann werde ich mich dran erinnern, wenn ich auf dem Ascheplatz spiele.
Also wir haben im tiefsten Sommer, im heißesten Sommer, haben wir wirklich die Trainingshose angezogen, die Stutzen unten drüber, kurze Hose drüber, alle haben uns ausgelacht, aber du konntest dann kretschen.
Okay, ja, danke für die Steinvorlage.
Verstehst du?
Ja.
Weil die keine lange Hosen hatten, also der Gegner.
Die haben genau einmal gegrätscht.
Genau, und dann haben sie aufgehört zu grätschen. Das heißt, du hast kurz angetäuscht, bist an ihnen vorbei. Die haben gesagt, sie grätschen nicht, waren 2 Meter zu spät und dann hast du das Tor gemacht. Aber wenn du in der Defensive warst und du hattest die lange Hose an, hast du gegrätscht. Es hat genauso wehgetan, ist schon klar. Aber du hattest nicht das Granulat an der Haut, was dann quasi ins Fleisch rein ist und beim Duschen musstest du das runterzwirbeln.
Ja. Aber da sind wir schon mittendrin in eigentlich der Kernfrage, die ich in dem Bereich noch stellen wollte. Was sind denn so die häufigsten Fußballverletzungen, die du bisher hattest in deiner Karriere?
2 Achillessehnenrisse, 2 Kreuzbandrisse, ein Innenbandriss links, ein Außenband rechts Knie, einen Innenbandanriss linke Knöchel unten und 6 Rippen waren gebrochen.
Alright, sorry, dass ich gefragt habe.
Vor allem die Rippe ist eine ganz typische Fußball. Es ist eine Innenverteidigerverletzung, okay.
Ganz genau. Stürmer ist reingegangen, Flug, zack, zack, gegen Garching, gegen Musach bei Grafing, 56. Minute 0-0. Wir Topspiel, Ligaspiel, Kreisklasse gegen Bezirksliga, 2 Klassen drüber der Gegner, 0-0, 56. Minute. Und dann köpft er das Ding rein und ist in mich hineingeraten und 6 Rippen gebrochen. By the way, du kannst es nicht operieren. Du musst es wachsen lassen.
Ja, Rippe kannst du nicht
machen. 8 Wochen lang.
Ich habe hier mal geguckt, die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie hat die häufigsten Fußballerverletzungen aufgelistet. Aber du warst auch dabei. Risiko Nummer 1, Sprunggelenksverletzungen.
Mhm. Außenbandlinksknöchel.
Am zweithäufigsten Kniegelenkstraumata.
Ja.
Und fast ein Drittel aller Fußballverletzungen sind Muskelverletzungen, steht hier. Die hast du gar nicht erst angefangen aufzuzählen.
Du meinst die Zerrungen und Muskelfaserrisse?
Genau.
Ja, entweder bist du einer oder keiner.
Gehirnerschütterung. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Gehirnerschütterung kommen noch. Mhm. Und genau eine Grundsätze. Aber ich hätte da viel mehr Bänderrisse oder sowas erwartet.
Ja, Bänderrisse. Ich weiß nicht, also die Achillessehnenrisse, die waren so die größten Traumata, die ich hatte. Aber die Kreuzbandrisse.
Knallt das wirklich so schön, wie man sagt?
Beim ersten Mal hat es angeblich geknallt, ich habe es nicht gehört. Und beim zweiten Mal hat es einfach nur.
Ja, aber du merkst, dass es ploppt wahrscheinlich, oder?
Du merkst halt einfach nur, du kannst nicht mehr stehen.
Stimmt.
Es knickt um und du denkst, Aber ich weiß nicht, warum so viele sagen, sie haben Schmerzen. Ich habe jetzt 2 gehabt, ja. Naja, mehr geht ja auch nicht. Und beide haben nicht wehgetan.
Aber dauert ewig, oder?
Der erste ist schneller gegangen. Ich konnte dann nach 6 Monaten wieder joggen. Und beim zweiten, es war ja einige Jahre später. Denn ich bin auch älter. Die Genesung dauert dann länger. Da habe ich fast dann 13, 14 Monate gebraucht.
Über einen Daumen geschätzt, wie viel Zeit haben dich deine Verletzungen aus dem Spielbetrieb genommen?
5 Jahre.
Wow, wenn man sagt, wie lange spielt man?
40.
Da bist aber schon.
44 ja. Jahre habe ich gespielt. Also ich habe gespielt bis zum 50. Lebensjahr.
Und dann halt immer eine Liga weiter runter, ne?
Wie ich Trainer geworden bin von den B-Klassisten, das war die letzten 2 Jahre, aber ansonsten davor Kreisklasse. Also ich habe bis zum 49. Lebensjahr Kreisklasse Bayern BFV gespielt.
Jetzt wo wir gerade dabei sind, wir haben es vorhin schon mehrfach angeteasert, bring uns da mal bitte kurz auf den Plan, weil ich blick da langsam gar nicht mehr durch. Kreisklasse, Oberliga, Landesliga, hier heißt es Klasse, da heißt es Liga. Du hast vorhin gesagt, was waren das, 12 Ligen gibt es in Bayern. Mhm. Ist von Landesverband zu Landesverband natürlich unterschiedlich, weil es unterschiedlich viele angemeldete Vereine gibt, die dann von oben nach unten gestaffelt werden. So ergibt sich das wahrscheinlich.
Korrekt.
Aber die Nomenklatur wird ja, glaube ich, überall gleich sein. Ich habe jetzt so Ausnahmen gefunden, wie zum Beispiel, dass das, was bei uns Bayernliga heißt im Gesamtbundesgebiet Oberliga Bayern.
Die Nomenklatur, jein.
Also wir nennen es Bayernliga, aber es ist die Oberliga von der Ligastruktur.
Naja, damit heißt es ja nicht Bayernliga. Und Bayernliga ist in Bayern dann in einer anderen Gewichtung drinnen. Die Schwierige ist, man braucht ja auch die Terminologie ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und müssten jetzt da 16 Bundesländer, die jeweiligen Ligen jetzt da mal aufdröseln, wie wir sie nennen und wie viele Vereine es gibt und wie das wäre anstrengend.
Nee, mir geht es in erster Linie darum, da mal ein Gefühl zu bekommen. Du redest hier von Oberligisten vorhin und Kreisklasse.
Ja.
Und ich tue mich als Außenstehender, und da denke ich, ist unsere gesamte Hörerschaft natürlich auch mit im Boot, einfach schwer, das einzuschätzen. Darum habe ich vorhin so Sachen gefragt, wie vielte Liga? Ja, ich tue mich mit Dritte Liga ist noch Profi, ist noch bundesweit, danach wird es immer regionaler, aber ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist ein Kreisligist, was kann der im Vergleich zu einem Oberligist oder einem Landesligist?
Ja, kann ich dir beantworten.
Dann mach das doch.
Also, ich versuche das jetzt mal so. Wenn du in, kennst du die Fernsehsendung, ich glaube auf Kabel war es, Kabel TV, da ging es einmal Kreisklasse-Mannschaft zu trainieren. Da waren dann so, da Samoa, glaube ich, war da mal der Trainer. Kennst du euch noch erinnern?
Ja, Neurora so, wie immer.
Ja, genau. Und die haben da mal so, die unterste Liga haben die mal versucht zu trainieren, um sie zu pushen, um ihnen was beizubringen, ihnen zu helfen, zu supporten, zu entwickeln. Die Idee finde ich nämlich ziemlich cool. Wenn du dich mit Fußball auseinandersetzt, dann ist es immer schon dein Traum gewesen, wenn du in der untersten Liga spielst, dass du mal von einem Trainer trainiert wirst, der erste Bundesliga kennt. Das ist schon mal ziemlich geil. Und das Wort Kreisklasse, das ist ein Begriff im Fußball in Deutschland, der bezeichnet, dass es die unterste Klasse ist.
Okay. Weil Kreis ist klein im Vergleich zu, ja.
Weiß ich nicht, warum sie jetzt Kreisklasse genannt haben, aber sie haben sich was dabei gedacht. Keine Ahnung, warum es. Man hätte es ja auch unterste oder letzter oder Ende oder keine Ahnung. Aber sie haben sich dafür entschieden, Kreisklasse und die Begrifflichkeit, wo
dann
auch
geht's
immer.
Je nach häufig Vielfalt der Ligen, A, B, C, D, ab, da wird es dann so runtergezählt.
Ja, genau, also Kreisklasse, Kreisliga und so weiter. In Bayern ist es so, dass die Kreisklasse, die in Deutschland als unterste Klasse
Benannt ist,
danke, ist in Bayern die C-Klasse.
Okay.
Das heißt, in Bayern beginnt die C-Klasse, die B, A und dann kommt in Bayern erst die Kreisklasse.
Ah,
schau her. Es gibt da zum Beispiel eine witzige Story. Wir waren einmal im Trainingslager in der Türkei, Belek. Und dort im Hotel hatten wir eigentlich
Training. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, ich weiß genau, was
und
kommt.
Und wir hatten dort ein Trainingsspiel und das Trainingsspiel wurde abgesagt. Und dann hat ein anderer Verein, der auch in demselben Hotel ansässig war, da waren, glaube ich, 8 oder 9 Mannschaften aus ganz Deutschland da. Und sie haben halt einen Kreisklassisten gesucht. Mhm. Als Counterpart, als Sparringpartner. Und wir haben gesagt, ja, wir sind Kreisklassist, ohne zu wissen. Also wir wussten es ja gar
nachzudenken.
Nicht.
Nachzudenken.
Nein, ja, gar nicht. Nein. Die haben gesagt, Kreisklasse, wir haben Kreisklasse. Ja, wir sind's, die sind's. Und die waren halt C-Klasse, für uns die C-Klasse. Ja. Und dann haben wir gespielt und haben das Ding 14-0 gewonnen. Und die sind dann echt pissig gewesen, zu Recht. Und dann haben sie gesagt, ja, wie gesagt, Kreisklasse. Und dann hat es echt eine halbe Stunde gedauert, bis wir ihnen erklären mussten, oh, das tut uns echt leid. Also nicht, dass wir uns entschuldigen wollten, dass wir jetzt Fußball spielen, so wie wir spielen. Aber es war halt dann für sie auch wirklich unangenehm, weil das wollten sie nicht. Sie wollten ja
verarscht werden.
Ja, genau. Und das war uns total unangenehm. Und das hat echt eine halbe Stunde gedauert, bis wir dann gesagt haben, das wussten wir nicht. Und erst dann haben wir dann festgestellt, oh, es gibt ja ganz andere Sichtweisen auf die einzelnen Landesverbände. Und deswegen ist C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse, dann kommt Kreisklasse.
Okay. Dann?
Kreisklasse in Bayern ist fast Bezirksliga in Nordrhein-Westfalen.
Was ist denn das Bezirksliga?
Bezirksliga, das ist für mich immer so der Aushängeschild. Wenn du Bezirksliga in Bayern spielst, hast du 2 Linienrichter. Erst da beginnen die Linienrichter.
Das sind dann solche Feinheiten.
Ja, krass. Jetzt wird's interessant. Ja, ich bin ja...
Bei der Bezirksliga kriegst du zwei Linienrichter. Und es war für mich immer der Traum. Ich wollte immer mal aufsteigen in die Bezirksliga, weil ich einfach mal eine Saison mit Linienrichter spielen wollte. Weil du dann das Abseits einfach mal gepfiffen bekommst. Weil du das Foul bekommst. Weil du dann natürlich die Einwürfe richtig gepfiffen bekommst. Weil so bist du immer bei einem, der ist dann 65 und steht dann im Mittelfeld und sagt dann, das ist Abseits und ist halt nicht die 10 Meter rangegangen. Und du siehst halt, das war kein Abseits. Und dann warst du halt einfach total frustriert. Und ich habe viele Freunde, die sind Linienrichter. Und die sagen, und ich schaue da auch viele Spiele zu. Und es ist sensationell, weil es motzt dann auch keiner.
Ja, klar, es hat gibt's wenig Diskussionsgrundlage einfach. Ne?
Weil so als Trainer stehst du draußen, siehst, das ist kein Abseits, er pfeift Abseits. Dann diskutierst du ja nur mit einem. Ja. Das ist aber der Linienrichter, der direkt neben dir steht und er pfeift es oder hebt das Fandal. Ja, was willst du denn jetzt kurzzeitig sagen? Also hat er jetzt gerade 30 Zentimeter übersehen oder die 3 Meter?
Dann nimmt ganz viel Dampf aus dem Kessel.
Total.
Ne? Okay.
Hattest du auch so den berühmten Schiri, der nicht aus dem Mittelkreis rausgegangen ist?
Ich weiß gar nicht, wie viele.
Okay.
Und auch auf die darfst du du darfst einfach überhaupt nicht darüber nachdenken, dass du sie verunglimpfst, dass du sie ins Achtung stellst. Das ist total kontraproduktiv.
Dass ich mit dem Schiri anlegen, ist immer
kontraproduktiv. Das ist einfach dumm. Es ist einfach, es bringt dich halt null weiter. Und ich glaube, das war so meine Hauptaufgabe als Trainer bei meinen Spielern, diese Mitte zu finden oder sie finden zu lassen. Das einfach sagen, ja gut, es ist wie es ist. Ich meine, wenn er es pfeift, er nimmt es nicht zurück. Alte Sage.
Mhm.
Also, dann bist du bei der Bezirksliga und dann kommst du in die Landesliga. Dann hast du die Bayernliga, dann hast du die Regionalliga. Da hast du dritte Liga, zweite
genau,
Liga,
Regionalliga Liga. Ist schon vierte.
Regionalliga ist vierte. Und die gibt's dann auch nochmal in der Unterteilung. Nord, West, Ost.
Es gibt
5 gibt's.
5 Ligen.
Genau.
und genialerweise Südwest. Vier Aufsteiger. Das ist, genau. Das ist der, das ist ja genau, aber das ist ein anderes Thema.
Da bin ich ganz weit weg.
Ach, da gibt es jedes Jahr die gleiche Diskussion.
Ja,
weil ich glaub, ein Bundesland ist, glaube ich, immer direkt qualifiziert und die anderen alternieren dann mit irgendwelchen Playoffs und du bist dann,
genau.
Du bist dann Regionalligameister, was echt schon was heißt. Und musst trotzdem nochmal, hast eine 50-50 Chance am Ende.
Und dann musst du dich nochmal in der Relegation dann nochmal behaupten und hast einfach einen Nachteil und das ist genau das Schwierige daran, ja. Aber 12 Ligen sind es am Ende des Tages.
Ja, bei uns, wir werden ja auch international gehört. Gell? Das ist ja nicht nur Bayern. Also, aber.
Let's talk about in English, oder?
Ist denn jetzt Bayern mit 12 viel oder?
Nee, ich glaube, der Schnitt ist 13.
Echt? Okay.
Ich meine, der ist 13, wenn nicht sogar 14. Da bin ich jetzt aber nicht sicher, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ja, aber halt Abhängigkeit, Größe, Bundesland, Saarland hat wahrscheinlich eher weniger.
Also Bayern ist schon mit einer der größten. Ich glaube, Ruhrpott ist noch ein Stück NRW größer. Ne? Oder NRW. Aber da gibt es ja noch eine Bezirksoberliga, die ist ja in Bayern abgeschafft worden. Die gibt es ja nicht mehr. Die gab es ja noch bis vor 5, 6, 7 Jahren, meine ich. Da gab es noch die Bezirksoberliga.
Das ist dann unter der Oberliga, oder?
Das ist unter der Landesliga gewesen.
Das war einer verstehen.
Also Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landesliga. Und Bezirksoberliga ist jetzt rausgenommen worden, weil auch viele Vereine zugemacht haben und dann natürlich ist es dichter geworden.
Unter anderem Corona, ne? Aber nicht nur.
Nee, das war schon davor.
Stichwort Breitensport. Du hast es eben gesagt, ab Liga X gibt's gescheite Schiris. Bis wohin würdest du sagen, ist es Breitensport, Hobbysport und ab wo fängt es an, wirklich anstrengend und auch anspruchsvoll zu werden? Auch was Training und Zeit.
Also ich glaube schon, dass es ab Kreisklasse schon losgeht. Du siehst Vereine im Münchner Osten, Münchner Süden, wo Kreisklassisten, Kreisklassevereine Spielern Geld zahlen. Das geht bis hin zu Benzingeld, das geht Punkteprämie. Punkteprämie zum Beispiel, pro Punkt kriegt jeder Spieler 5 Euro, beim Sieg gibt es 10 Euro. Dann gibt es dann noch einen Bonus bei Erreichen von gewissen Tabellen. Also ab Kreisklasse geht's los. Das ist aber, wird immer weniger. Und wo es dann richtig fast semi-professionell geht, geht's eigentlich bei der Bezirksliga los. Bezirksliga ist das, wo einer schon echt einmal so ein paar Hunderter im Monat.
Das ist dann siebte Liga oder?
Bezirksliga ist jetzt der C, B, A, Kreisklasse, Kreisliga. Also 12 minus 6 ist sechste Liga. Sechste, siebte Liga.
Das ist da, wo es erstmal mit der Linienrechte losgeht.
Genau.
Ha, das konnte ich mir merken.
Okay.
Ja, Frage am Rande. Wenn es da Geld gibt, egal ob es ein Fünfer für den Sprit ist oder die paar Ligen weiter oben, dann ein paar Hunderter im Monat. Wie finanzieren die Vereine das denn? Alles über Sponsorengelder?
Ja.
Also die Sportvereine, die ich kenne, sind immer notorisch klamm irgendwie. Ja.
Also bei meinem letzten Verein war es genau das Gegenteil. Also Mitgliedsbeiträge musst du... Okay, ich muss es anders anfangen. Eine Herrenmannschaft finanziert sich heute, im heutigen Zustand,
ja,
meist aus den Mitgliedsbeiträgen von den Kindern.
Okay, das heißt...
An den Kindern.
Okay, das hört sich jetzt recht...
Nein, das ist ja einfach die Pyramide. Ne?
Aber vor allen Dingen widerspricht sich
das... Hat er recht, weil nämlich die Pyramide ist ja so, dass er unten der breite Fondus ist. Da ist dann natürlich der Mitgliedsbeitrag, keine Ahnung, liegt da irgendwo bei 40 Euro, 35 Euro.
Ja, das ist so. Immer noch im Durchschnitt für einen Sportverein wenig ist. Das ist ja auch ein Problem.
Die Herrenmannschaft zahlt zum Beispiel 186 Euro im Jahr.
Im Jahr, ja, ist auch nicht viel.
Naja, einige Studenten haben nicht mal 186 Euro.
Ja, aber kein Fitnessstudio nimmt dich für unter 50 im Monat auf. Also das ist, ne, je nach Lesart. Ich habe hier eine Auswertung vom DFB, allerdings schon aus dem Jahre 2012. Ich habe leider nichts Aktuelleres gefunden. Und da schreiben sie, wortwörtlich, ich zitiere, ein überdurchschnittlich starkes Engagement in der Talentförderung zahlt sich für den Verein, zumindest in ökonomischer Hinsicht, nicht aus. Der finanzielle Status dieser Vereine ist deutlich schlechter, was eine gewisse Tragik darstellt.
Frage an der Stelle, Die Talentförderung oder die exorbitante Talentförderung heißt ja noch lange nicht, dass du viele, viele Bambinos hast im Verein, sondern
das. Na, ich habe es mit Jugendarbeit oder? Gleichgesetzt, aber das ist natürlich.
Ja, das ist so eine Formulierung, da wäre ich vorsichtig.
Ich glaube,
beziehungsweise ist es wohl sehr exakt gewählt, das Wording. Denn klar, Talentförderung kostet Geld, aber ja, 10 E-Mannschaften oder wie immer die, fangen es an, FE, was auch immer.
Nee.
Ja, die bringen halt das Cash rein.
Nee, hier steht weiter ausgeführt, Probleme auf Ausgabenseite für Vereine, ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen in Fußballvereinen oder Abteilungen verursacht eine ungünstige Einnahme-Ausgabe-Relation. Jugendarbeit kostet viel, bringt aber im Sinne relativ wenig viel ein. In dem Sinne wenig ein, dass die Beiträge der Kinder sehr gering sind.
Ja, aus DFB-Sicht macht das natürlich Sinn.
Es ist der DFB, der ist.
Das ist DFB, ja.
Dieses
Konstrukt. Jetzt sage ich dir mal, wie die Wahrheit ist.
DFB.
Also, pass auf. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Also, du stellst dir vor, du bist jetzt Vorstand von einem Fußballverein und du hast 540 Mitglieder. Wenn du diesen Fußballverein liebst, dann wirst du versuchen, das Ding so lange wie möglich in die besten Bahnen reinzubringen. Jetzt hast du deine erste Herrenmannschaft, die das Aushängeschild ist eines Vereins. Und der soll quasi das oder der Magnet sein, der Leute zueinander bringt und verbindet und an einem Sonntagnachmittag oder am Sonntagmittag gemeinsam den Fußball zu gucken.
Aber du denkst langfristig.
Ja, genau. Du kannst es nur langfristig betrachten. Es geht nicht anders.
Aber ich glaube, der DFB sieht das anders, der rechnet auf das aktuelle Jahresbudget runter.
Der DFB denkt, dass die ganzen ehrenamtlichen Trainer Geld kriegen. Das ist ja falsch. Das ist ja Nonsens. Ja,
die nicht, die Spieler kriegen.
Nee, auch die Spieler kriegen auch nichts. Weil wenn wir von den Kindern reden, dann ist ja die Jugendarbeit Kinder. Und Kinder geht bei mir los ab der E-Jugend oder ab der F-Jugend. Und F-Jugend ist ab 5.
Das sind die ganz Kleinen.
Ganz Kleine. Die Bambinis,
die kriegen noch kein Geld bei euch?
Ja, doch, natürlich. Die kriegen, wenn sie alle gewonnen haben, kriegen sie einen Schnitzel und Pommes und einen Spezi.
Ja, geiler geht eh
nicht. Im Vereinsheim, ja, genau. Und wenn sie brav sind und es ist Sommer, kriegen sie noch ein Eis. Und zwar von irgendeinem Gast von uns gespendet, logischerweise. Diese Kinder musst du für dich gewinnen, damit du dann später auch Spieler hast für die erste Mannschaft. Das größte Problem als Trainer einer ersten Herrenmannschaft ist es, Spieler zu bekommen.
Ich weiß genau das Problem. Ich glaube, wir haben ja wirklich so einen Zielkonflikt. Du redest aber von das, Vereinsarbeit.
Aber das, was der DFB schreibt, ist ja falsch. Aus unserer Sicht, aus dem Amateursport.
Es ist nicht sinnvoll. Ich glaube, die beziehen sich wirklich bloß auf die Jahr-auf-Jahr-Wirtschaftssituation. Und Tim, da hast du viele, viele Kinder, die alle betreut werden müssen und die wenig Geld reinbringen. Dass die langfristig dein einziges Überlebenskapital sind, das ist, glaube ich, jedem, der irgendwann mal im Sportverein unterwegs war, klar. Habe ich damals auch probiert. Die dürfen halt bloß nicht zu gut werden, weil sonst werden sie im Herrenbetrieb Spinzerdorf weiter.
Nee, ich glaube, wir verzetteln uns da. Du musst die Jugend für den Verein, du brauchst die Identifikation, du musst die Jugendspieler fördern und du musst sie ausbilden. Und wenn du gute Trainer hast, und sie verlangen nicht viel Geld oder wenn überhaupt der Geld, dann hast du Jackpot. Aber ansonsten ist es schwierig. Das Problem bei den Jugendlichen oder bei den Kindern, die du trainierst, die fangen ja das Training um 4:30 an. Finde erstmal einen Trainer. Also wenn du da einen findest, dann ist es meistens immer ein Vater, dessen Sohn auch in der Mannschaft spielt und dann trainierst du dies. Wenn du das dann aber auf Jahre hinaus schön hocharbeitest und das als Vorstand richtig, richtig gut machst und das ist ein Konzept. Und ich habe so ein Konzept entwickelt mit dem Sascha von TSV Trudering und da steht es ganz klar geschrieben, wenn du nicht anfängst, irgendwann eine saubere Jugendarbeit zu machen, wirst du in den Jahren später nicht die erste Herrenmannschaft richtig fördern und fordern können. Du hast nämlich keine Spieler in der ersten Herrenmannschaft. Und wenn du die guten Vereine heute anschaust, wie Schwarz-Weiß, Oberföhring, Unterföhring, wie sie alle heißen, die ziehen ihre Spieler aus der Jugend. Und zwar haben die eine vernünftige B-Jugend und eine vernünftige A-Jugend. Und man muss dazu erwähnen, die haben zum Teil in der B- und A-Jugend 2 Mannschaften. Das musst du dir erst einmal vorstellen. Du hast in der B-Jugend, beim letzten Verein, da ist die B-Jugendmannschaft abgemeldet worden und die A-Jugend vor 2 Jahren.
Ändert trotzdem nichts dran, dass sie auf der einen Seite die Zukunft deines Vereines sind, aber wirtschaftlich anderwertig kompensiert oder aufgefangen werden?
Nein. Und da Carsten, ich habe mir das Papier vom DFB ja auch mehrfach durchgelesen, um es sinnvoll verstehen zu können oder zu wollen, aber es ist heutzutage würde man, glaube ich, dazu sagen, das ist einfach ein monsterhaftes Framing oder ein Lobbypapier, um darzustellen, dass der DFB, weil er ja so viel Jugendarbeit macht, mehr Geld braucht und somit müssen sie es vielleicht darstellen. Das ist der Grund, warum das so in dem Wording, in diesem Paper drinsteht.
Und tun wir das gleich weg.
Ja, es ist auf den ersten Blick super interessant, aber wenn du probierst, die Zahlen in Einklang zu bringen und eine Basis dafür zu finden, auch was die Statistiken und die Diagramme darauf angeht, dann kommst du mir jetzt zum gleichen Punkt, dass es halt ein Lobbypapier ist, um zu zeigen, wie teuer denn Jugendarbeit ist und dass sie dafür mehr Geld haben wollen.
Ich kann es nur mal wiederholen. Also wenn wir die Jugendlichen nicht gehabt hätten bei meinem letzten Verein, dann hätten wir die Gehälter der Trainer der ersten und der Herren zweiten und die Trainer von der zweiten Herrenmannschaft nicht zahlen können.
Okay.
Das ist also elementar. Also das eine fügt mit dem anderen zusammen. Und es ist nochmal, man darf eins nicht aus den Augen verlieren. Ja, alles, was da drin steht, mag alles vielleicht sein. Ich habe es keine Ahnung, ich kann es nicht verifizieren. Aber du brauchst Spieler für die erste Herrenmannschaft.
Ja, ja.
Versuch mal in München einen Spieler für eine erste Herrenmannschaft zu gewinnen. Dann sagt er, ja, was kriege ich denn? Dann sage ich, du kriegst nichts. Ja, wie krieg ich nichts? Ja, du kriegst einen Trainingsanzug. Ja, wenn du aber einen Verein hast, der nicht mehr einen Trainingsanzug hast, nicht mehr eine Tasche hat, nicht einen Ausgehanzug hat, ein Torwart braucht neue Handschuhe, er hat ja nicht das Geld für eine Hose, weil er halt einfach kein Geld hat. Ich meine, Entschuldigung, es gibt halt einfach Talente, die haben halt einfach aber kein Geld. Sie haben halt kein Geld.
Ja, ja.
Und wo willst du das Geld herholen? Das musst du aus dem Budget rausholen vom Verein. Und dafür ist dann, wie es der Heike schon richtig gesagt hat, die Pyramide schon sehr wirksam. Je breiter unten ist, desto mehr kannst du oben auffüllen. Und die erste ist die Aushängeschilder. Kein Kind kommt zu einem Verein, wenn die erste Herrenmannschaft scheiße ist. Kein Kind. Und die darfst du einfach nicht unterschätzen. Die sind nicht dumm. Ein 10-Jähriger weiß ganz genau, welcher Verein gut ist und welcher nicht. Der weiß, ob ein TSV Trudering gut ist, der weiß, ob ein FC Perlach gut ist, der weiß, ob ein FC Dreistern gut ist, ein Oberföhring, SVN Neuperlach, das sind alles Top-Vereine.
Ja, jetzt kannst du ja, du kommst aus München und hast da die Vereinsinfrastruktur, die ja Gott sei Dank noch reichhaltig gesägt ist, gesät, nicht gesägt. Wenn ich jetzt bei uns an die Vororte von Mainz denke, da hast du halt einen Verein pro Vorort. Ja, und in Mainz dann eine Handvoll mehr. Aber es ist halt nur was anderes. Und je ländlicher es wird, umso weniger Auswahl für die Jugendlichen ist ja dann noch am Endeffekt da. Und umso schwerer ist auch für die Vereine dann, das passende Material zu finden, sage ich mal.
Das stimmt. Dasselbe Problem haben wir hier im Süden von Bayern auch. Deswegen gibt es auch so viele Vereinsspielgemeinschaften. Vereine tun sich zusammen. Es ist nicht unüblich, ich war mal Trainer für 2 Jahre für eine A-Jugendmannschaft, also 16- bis 18-Jährige. Und dann haben wir gegen einen Verein gespielt, dessen 4 Dörfer sich zusammengetan haben. Und die haben dann hinten auf ihrem Trikot haben sie halt die Abkürzung, ich glaube, keine Ahnung, es waren irgendwie 14 oder 15 Buchstaben. Weil sie halt das einfach irgendwie versucht haben zusammenzubringen und dann unten die Nummer. Und das waren 4 oder 5 Dörfer, die sie zusammengetan haben, um eine A-Jugendmannschaft zusammenzubekommen. Ja. Und das waren gerade mal 16 Jungs. 16 Jungs.
Ja.
Ist nicht viel. Lass da mal 3 krank sein, 2 in Urlaub, bist du Banane.
Oder den Bus ausfallen oder die Fahrgemeinschaft gesprengt haben. Oder. Ich glaube auch, dass wir da, ja, also München ist bestimmt ein Spezialgebiet. Ich sehe es ein bisschen, wie es hier läuft und ich sehe auch die Fluktuation. Aber da wollten wir ein bisschen später, wenn wir überhaupt so weit kommen heute.
Ich wollte es gerade anmerken, ja, dass dieses Vereinsthema, Herausforderungen im Verein, Herausforderungen des Ehrenamtes, was das alles mit einhergeht, ist ja auch nochmal ein recht komplexer Themenblock.
Ja, das stimmt.
Ja, der den heutigen Rahmen vielleicht ein wenig sprengen würde. So dass wir eventuell dann bei einer 2-Stunden-Aufnahme wahrscheinlich rauskommen würden. Von daher meine Frage in die Runde. Sollten wir vielleicht eine zweite Folge einfach zum Thema
Ich glaube, du kannst 3, 4, 5 Folgen machen, weil es...
Ja, es ist ein unerschöpfliches Thema.
Vor der dritten steht erstmal die zweite.
Ja, das ist mit der Liga, wie mit der Klasse, wie mit der Aufnahme. Ich würde
mich freuen, natürlich. Also in meinem DFB-Paper hier steht, also Podcasts über Fußball und Sportstrukturen sollten selten unter 2 Folgen, weil es sonst nicht effektiv, weißt du?
Das ist halt einfach so eben... immens groß. Es ist einfach.
Ich merke schon. Wir tun uns auch schwer, hier den Faden, den wir uns gedacht hatten, zu halten, weil alles ineinander greift. Dann kommen Emotionen, dann kommen Anekdoten dazu. Ich habe auch diese Differenzierung zwischen Breitensport und wo geht's dann in welchen Leistungslevel über. Das ist was ich super spannend finde. Nicht? Welche Anreize hat ein Verein hochzuspielen, wo es doch eigentlich wirklich bloß Aufwand und Kosten produziert. Was bedeuten Auf- und Abstiege für so ein Team, was sich schon mal halbwegs erfolgreich wähnt? Grundsätzlich habe ich mir hier oft notiert, zum Beispiel, wenn ich jetzt Bayernliga spiele, ja, also 5. Liga nach meiner Auffassung, 7. unterste von nach deiner Zählweise, wie überdurchschnittlich gut bin ich dann als Kicker? Und
Ziemlich gut. Aber du bist dann auch nur so gut wie die Mannschaft als solches, also die einzelnen Spieler als solches. Wie ist der Querschnitt? Also wie ist die Leistung Querschnitt?
Das sehen wir ja morgen, wenn wir aufs Bayernligaspiel gehen.
Er ist echt mutig, gell?
Da spielt dann quasi der Erste gegen einen aus den unteren Regionen. Muss ich in meiner Naivität sagen, als ich hierher kam, kam ich ja auch aus München. War so Sachen wie 60er-Stadion, aber in erster Linie die Allianz Arena gewohnt und war dann hier auf dem, das was die hier Stadion nennen. Und das war, ich muss mich echt mal dran gewöhnen, weil es so ein Unterschied ist. Und dann habe ich festgestellt, damals noch Regionalliga, der VfB Eichstätt. Und dann habe ich irgendwann festgehört, so wow, ja, das ist ein ziemlich guter Ball, den die hier spielen. Und ich war eigentlich überrascht, dass weil ich erwartet habe, du kommst da in so eine untere Liga. Und sie ist bloß noch Holzfuß, also so wie wir es im Olympiagelände auf den Nebenplätzen gesehen haben, wo gepflegter Kung-Fu-Sprung besser war als ein getimter Kopfball. Und dann siehst du halt wirklich, wie die da rennen. Und also es ist schon faszinierend.
Ich glaube, man darf eins nicht verkennen, wenn du in so einer 5. Liga spielst, die vielen, vielen Spieler, die da in der 5. Liga spielen, die haben ja meist echt bei großen, renommierten Vereinen gelernt.
Viele, ja, diese viele, Jugendleistungszentren, ja, genau, schlagen da durch. Genau.
Also Haching, Wilbertshofen, die Löwen.
Ja, jetzt geh du mal aus deinem München raus.
Entschuldigung, BVB, Schalke,
ja, hier,
Bremen.
Hier in Oberbayern sind ganz viele Nürnberger und Fürther Ausbildung.
Ja, natürlich, Kräuter, Fürth, exakt. Ja, selbstverständlich. Aber
in Nürnberg hat viele Clubs auch in den Bayern liegen, die waren alle
NLZ.
Mal.
Also du hast ja halt überall
die Leistungszentren. Aber du hast auch immer wieder Vereine, die eben, was war der zweite Fürther Verein? Quelle Fürth zum Beispiel, kommt mir immer wieder unter, wenn ich die Mannschaften und die Vitae mir anschaue. Es ist ein Füllhorn an Talenten, ganz offensichtlich.
Ja, ist es so.
Aber drum, also wir einigen uns drauf, das geht weiter hier.
Freue mich.
Ja, und ich mich erst.
Ja.
Auf das Spiel morgen, 14 Uhr, VfB Eichstätt. Spielt der Mainzer morgen? Der Ex-Mainzer.
Wenn er nicht verletzt oder krank ist, sicher.
Oh, genau, abschließend vielleicht noch zu der Folge. Ich habe während eures Riga-Gesprächs, ja, wo ich einfach irgendwann nicht mehr mitkam, mal kurz geguckt zum Thema Verletzungen. Was schätzt ihr denn, wie viel Kosten und Ausfallzeiten so der Amateursport für Handball, Eishockey, Fußball, Basketball im Jahr bedeuten?
Du meinst es wirtschaftlich?
Ja.
In Euro.
Ja, wie viel Kosten entstehen in den Krankenkassen und wie viel?
Eine halbe Milliarde.
Ja, nicht ganz, ne?
Ja.
Ne, die reinen Kosten sind nur 40 Millionen. Das jetzt, hätte ich mehr gedacht.
Ja.
Aber 200 Jahre Ausfallzeit im Arbeitsumfeld.
200 Jahre Ausfallzeit? Das ist eine halbe Milliarde.
Das ist krass, ne? Das ist ja umgerechnet, sind wir dann wieder beim sehr hohen Betrag. Aber das ist, wenn du das mal vor Augen führst, ist es natürlich schon massiv. Ich habe leider keine Statistik dazu gefunden, was wie die einzelnen Bereiche sich auf die Krankenkassen verteilen. Aber vielleicht finde ich ja bis zum nächsten Mal ein bisschen was raus. interessanter Blickwinkel, auf jeden Fall mal da drauf zu gucken, ohne irgendwas schlecht reden zu wollen. Aber das nur ganz kurz am Rande. Ja, meine Lieben, dann haben wir die Stunde voll gemacht. Teil 2 kommt. Wir sagen vielen lieben Dank, Robert, dass du die Zeit genommen hast, hier ins schöne Altmühltal zu kommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Dankeschön.
Gerne.
Und in diesem Sinne,
gute Nacht.
Ciao.